Lieber Radek, du begleitest mit deinem Architekturbüro Radek Haller unseren Gastgeber, den René, mit dem Hotel Stern bereits seit 2006 architektonisch mit. Dadurch hast du natürlich das Erscheinungsbild und die Gestaltung dieses Hotels maßgeblich mitgeprägt. Jetzt habt ihr euch vor einigen Jahren einer ganz einer neuen Herausforderung gestellt, und zwar der Zubau eines Hallenbades. Wie war da der Prozess? Wie seid ihr auf die Ideen gekommen, wie wir es heute kennen? Es heißt ja auch Sternentaucher Öko-Hallenbad. Was ist auch der ökologische Gedanke gewesen?
Das Besondere an diesem Projekt ist tatsächlich das, dass der René, der Gastgeber, und ich als Architekt von vornherein eigentlich immer davon überzeugt waren, dass ein Schwimmbad oder ein Hallenbad per se nicht ökologisch sein kann. Als wir uns aber immer mehr, also wir denken jetzt über ein Schwimmbad schon über 10 Jahre nach, es könnten sogar 12 Jahre sein. Die ersten Gedanken diesbezüglich waren natürlich Freibäder, weil wenn du schwimmen gehen willst, dann gehst du doch in den See ohne Shampoo, ohne Seife, das ist ökologisch. Aber ein chlorgetränktes Schwimmbad riecht schon gar nicht so sehr nach Ökologie. Aber je stärker wir uns damit auseinandergesetzt haben, je mehr wir uns in die Technik hineingelesen haben und darüber nachgedacht haben, welche Möglichkeiten, Alternativen es noch gibt zu den klassischen Hallenbädern. Und vor allem, als wir begonnen haben, nicht nur die Technik im Schwimmbad als ökologisch zu bewerten, sondern auch die Rahmenbedingungen, die dieses Schwimmbad dann im Endeffekt ermöglicht, wurde uns bewusst, dass es eine schier große Wahl an ökologischen Aspekten für ein Schwimmbad an einem bestehenden Haus, wie das Hotel Stern, in einer bestehenden Struktur mit all diesen Aspekten, die wir dann herausgearbeitet haben, sehr wohl zu einem ökologischen Schwimmbad werden kann. Und dann haben wir damit gestartet. Wie und wo könnten wir ein Schwimmbad, und zwar ein überdachtes Schwimmbad, kein Freibad, realisieren?
Was waren die Gründe, warum ihr euch dann im Endeffekt für ein unterirdisches Schwimmbad entschieden habt?
Die unterirdische Bauweise hatte viele Vorteile für uns jetzt im Zuge der Planung und im Zuge der Realisierung. Ein ökologischer Aspekt des unterirdischen Schwimmbades war natürlich auch das, dass wir derzeit stark konfrontiert sind von der Versiegelung unserer Flächen, unseres Naturraumes. In Österreich werden täglich 20 Fußballfelder versiegelt, sprich mit baulicher Struktur, Gebäude, Asphaltierung einfach verschlossen und der Natur als Möglichkeit, um Wasser zu speichern, entnommen. Das war mit ein Grund, wo wir uns gedacht haben, eine Möglichkeit, um eben nicht dort mitzuwirken und eine Fläche zusätzlich zu versiegeln, war das Haus oder das Schwimmbad unterirdisch zu verlegen. Der zweite große Aspekt oder der große Vorteil und von der unterirdischen Bauweise, die Überlegung, was macht eine Kröte, wenn sie über den Winter kommen möchte. Sie gräbt sich unter die Erde. Dadurch ist sie den äußeren Witterungseinflüssen nicht mehr so stark ausgesetzt. Es kann der Wind, der Regen, der Schnee, der Frost kann ihr weniger anhaben. Sie gräbt sich so weit ein, dass sie mehr oder weniger eine kontinuierliche Temperatur halten kann über die Wintermonate. Und das war dann die Überlegung von unserem Schwimmbad, weil wir brauchen für dieses Schwimmbad immer die gleiche Raumtemperatur, immer die gleiche Wassertemperatur. Die Umstände im Schwimmbad sollten kontinuierlich über das gesamte Jahr gleich sein. Und um das zu ermöglichen, ist natürlich das Eingraben in die Erde, wo wir kontinuierlich 15 Grad haben, den Witterungseinflüssen nicht mehr ausgesetzt sind, die gesamte Masse der Erde plus des Gebäudes als Speichermedium anzusehen, war ein großer ökologischer Vorteil, den wir mit der Umsetzung dieses Schwimmbades versucht haben, mit einzuplanen.
Also das finde ich das Spannende, ganz besonders Spannende an diesem Projekt, dass es in so viele Aspekte wirklich an Vorgaben der Natur orientiert. Also dieses Beispiel mit der Kröte finde ich ganz interessant. Wie habt ihr dann wirklich aber das gebaut? Weil gebaut ist es ja dann doch in Beton worden. Wie habt ihr das umgesetzt? Wie ist das besonders nachhaltig realisiert worden?
Wir haben natürlich versucht, sämtliche Materialien, die wir verwendet haben, entweder aus recycelten Werkstoffen zu verarbeiten oder möglichst regionale Produkte zu verwenden. Was die unterirdische Bauweise anbelangt, haben wir die Dämmstoffe unterhalb des Gebäudes aus recycelt Glas. Wir haben Beton mit einem sehr hohen recycelten Anteil verbaut oder verwendet. Und der große Energiespar- oder Energiespeichervorteil ist einfach die große Masse, die wir dadurch hatten. Also das Wasser an sich hat ja schon eine sehr hohe Speicherkapazität, dass wir mitverwenden zum Speichern von Energie, und die Masse des Gebäudes, das besteht ja großteils aus Steinen, Beton mit seinen Zuschlagstoffen ist großteils Stein, diesen erwärmen wir, das ist mit Bauteilaktivierung, heißt das technisch, hat den großen Vorteil, dass wir durch diese Bauteilaktivierung die Temperatur nicht so hoch benötigen wie andere Energiequellen. Das liegt gerade mal gute 1 bis 2 Grad über der tatsächlichen Raumtemperatur, die wir benötigen, wird das Gebäude erwärmt. Durch die unterirdische Bauweise haben wir dann zusätzlich diese große Speichermasse.
Stell ich mir das richtig vor, da wird quasi warmes Wasser durch die Wände durchgeleitet und erwärmt damit die Luft.
Genau, also wir haben einerseits ist das Schwimmbecken selber, große Wassermenge, die Temperatur schon einbringt. Aber gleichzeitig haben wir noch einen zweiten Wasserkreislauf, und das ist dieser Kreislauf der Heizung. Und der liegt tatsächlich in der Masse vom Beton. Da wird warmes Wasser durch diese Betonmassen durchgeleitet. Diese Schläuche geben Temperatur an den Beton ab. Der Beton erwärmt sich, und somit haben wir immer warme Oberflächen im Schwimmbad. Man geht dort ja sehr viel barfuß, man lehnt sich an die Wände, und somit hat man immer warme Oberflächen, an die man sich anlehnen kann, die man berühren kann. Und das ist schon durch das Empfinden benötigen wir schon etwas weniger Temperatur. Also hätten wir kalte Oberflächen, müssten wir viel mehr heizen, um das Empfinden für die warme Luft zu sensibilisieren.
Ja, das stelle ich mir sehr angenehm vor, wenn man da durchspaziert und jede Oberfläche sich dann angenehm warm anfühlt. Was ist denn sonst noch besonders einzigartig an dem Sternentaucher Öko-Hallenbad?
Ein großer Aspekt für uns, für dieses Öko-Hallenbad, war natürlich das Vorbild der Natur. Nicht nur in den technischen Anwendungen, sondern auch was das Räumliche anbelangt. Wir hatten immer die Idee oder die Vorstellung, wir gehen durch einen dichten Wald spazieren und kommen in eine Waldlichtung, und diese Waldlichtung hat eine Pfütze oder einen Teich oder im Idealfall einen See. Und diese Atmosphäre wollten wir mit diesem Öko-Hallenbad umsetzen. Und da entnahmen wir natürlich aus der Natur die Farbgebungen, die Lichtstimmungen und die Materialien, die Atmosphären. Aber ganz wichtig waren uns eben diese Lichtstimmungen. Wir haben durch unterschiedliche Lichteinlässe, natürliche Lichtquellen, also Sonnenlicht, das durch runde Öffnungen, durch Lichtschlitze, unterschiedliche Lichtspiele am Boden, an den Wänden und im Becken selber produzieren werden. Als wir angefangen haben mit der Planung, war natürlich dieser Gedanken des Wassers einer, der uns sofort gezeigt hat, dass im Thema Wasser alle Möglichkeiten uns zur Verfügung stehen, die wir als Planer sonst gar nicht haben. Das Wasser als Ursprung jeden Lebens und aber auch gleichzeitig als die größte Zerstörungskraft, die es auf unserem Planeten gibt, sei es durch Hochwasser oder eben durch Erosion von Gesteinen, schafft Wasser alles. Also es schafft Leben und auch eben die Zerstörung. Und das Wasser in mit seinen Eigenschaften wiederzufinden in dem Schwimmbad, war uns ein großes Anliegen. Das Wasser hat diese eigenartige Eigenschaft, dass es ja diese Anormalität des Wassers hat und drei Aggregatzustände durchleben kann. Also von flüssig zu gasförmig oder von flüssig zu fest. Und da kann es immer wieder wechseln. Und diese drei Aggregatzustände, denen waren wir natürlich auf dem Weg, dass man die im Schwimmbad wiederfindet. Von dem fließenden Wasser, von dem ruhenden Wasser, von dem tropfenden Wasser, dann auch das Regenwasser wollten wir unbedingt sichtbar haben im Schwimmbad. Die Möglichkeit, mal die Zunge auszustrecken und den ersten Schnee, die erste Schneeflocke auf der Zunge zu gehen zu lassen. Auch das wollten wir, dass das möglich ist in dem Schwimmbad. Wir wollten auch, dass die Eiszapfen sich bilden können. Somit die große Möglichkeit, bis zur schönen Fantasie in den Himmel schauen zu können und den Wolken zuzuschauen, wie ihre Formation sich ständig ändert. Also das Wasser als Grundlage für unseren Entwurf war uns ganz wichtig.
Danke, Radek. Wie kann man sich das jetzt konkret vorstellen, wie dass man diese drei Aggregatzustände vom Wasser im Schwimmbad wirklich wahrnehmen kann, dass man die Schneeflocke auf der Zunge zergehen lassen kann zum Beispiel?
Fangen wir mit dem fließenden Wasser an. Wir haben aber das ruhende Wasser. Wir haben das ruhende Wasser, das ist das große Becken zum Beispiel. Im großen Becken gibt es dann einen engeren Bereich, wo dieser Strudel nachempfunden wird, also dynamisches Wasser, Wasser mit viel Kraft, wo der Körper der Wasserkraft ausgesetzt wird. Wir haben dann plätschernde, fließende Wasser wie bei der Rutsche oder das tropfende Wasser, das so stark ansteigen kann, dass es dann schon zu einem stärkeren Wasserfall wird, ist im Bereich unseres Wasserfalls, der am Beckenrand vom großen Becken installiert worden ist. Wir haben dann die Wassertropfen, Regenwassertropfen, die uns ja auch wichtig waren, dass man dann zu unserem Schwimmbad noch die natürlichen Zustände von den Witterungen auch leben kann, auf der Haut spüren kann, wie Regentropfen, Schneetropfen, fallende Blätter, kalter Wind oder Sonnenschein. Das haben wir geschaffen durch einen Innenhof, einen Lichthof, in dem man aus dem Schwimmbad heraus direkt mit der Badehose heraustreten kann und mit einem Baum gemeinsam den Raum teilen darf, der dann im Herbst seine Nadeln verliert, weil wir werden dort eine Lärche setzen, die sehr typisch ist für diese Region. Und dieser Baum, der Nadelbaum, ist der einzige Nadelbaum, der im Winter die Blätter verliert. Und sie verfärben sich so wunderbar schön, rötlich im Herbst. Und diese Sensorik, dieses Spüren von den Naturereignissen wollten wir nicht aus dem Schwimmbad herausklammern, sondern mit einbringen. Und das ist dieser Lichthof, den wir dort mit eingeplant haben.
Mhm. Möchtest du vielleicht noch kurz was sagen zu den Materialien, die ihr verwendet habt, die ihr verbaut habt im Schwimmbad selber? Was ist da zum Einsatz gekommen?
Es sind großteils natürliche Materialien, also ökologisch nachhaltige Materialien. Wir haben uns auch deswegen bewusst für die Fliesen entschieden, was das Becken anbelangt, weil wir dort einen Hersteller gefunden haben, der ökologische Fliesen herstellt, die großteils aus recyceltem Material hergestellt waren. Wir haben sehr viel Metall, es sind in unterschiedlichster Form, es sind Edelstahle, Schwarzstahle und es sind lackierte Stahle. Wir haben eben den Beton als steinnahes Material eingesetzt und Holz. Das sind Lärchen und Eichen. Die Eiche hat den großen Vorteil, dass sie wesentlich resistenter gegen Feuchtigkeit und gegen Wasser ist als die Lärche. Was aber auch sehr entscheidend war, war diese Sichtbarmachung, also nicht nur diese oberflächliche Sichtbarmachung, sondern auch die technische Sichtbarmachung eines Schwimmbades. Weil wir vergleichen das immer wieder mit dramatisch, wäre es der Eisberg. Aber tatsächlich ist es eigentlich von der Größenordnung eher wie ein Baum. Das, was unsere Augen sehen können, ist der Baumstamm und die Baumkrone. Aber der Baum hat in etwa die gleiche Ausdehnung auch noch unterirdisch. Und wenn Sie unser Schwimmbad betreten, dann sehen Sie das Becken, sehen diverse Attraktionen. Aber um das alles zu ermöglichen, bedarf es auch einer circa ungefähr des gleichen Volumens an Technik, an Technikräumen. Diese haben wir versucht, bestmöglich auch für die Kinder und die Erwachsenen sichtbar zu machen, dass man quasi auch mal nicht nur den Baum sieht, sondern auch seine Wurzeln. Und in unserem Fall ist es nicht nur das Schwimmbad, sondern auch, wie kommt denn das Wasser in dieses Becken? Welche Schritte durchläuft es? Was braucht es, damit ich überhaupt ein Becken habe, in dem ich schwimmen kann? Wir haben das mit Bullaugen umgesetzt, die in der Nautik auch verwendet werden, also in Unterseebooten. Das sind Halbkugeln, in die man seinen Kopf hineinstecken kann und einen fast 180 Grad Sichtwinkel erreicht und so die Technikräume sichtbar macht.
Gibt es für diese Waldlichtung und für diesen See, gibt es da ein konkretes Beispiel, ein konkretes Vorbild, an dem ihr euch orientiert habt in eurer Gestaltung?
Ja, um es kurz zu machen, ja, es ist der Drachensee, der hier ganz in der Nähe ist. Seine Farbtöne haben uns so fasziniert. Die Farbtöne von Grün, Türkis, Blau, Erdig, Braun, Grau. Das war die Inspirationsquelle für uns, was die Farben anbelangt im Schwimmbad. Es ist aber dann auch so weit gegangen, dass wir gesagt haben, dass wir diesen Drachensee auch erlebbar und erschwimmbar machen wollen. Und dazu haben wir uns überlegt, ein Tauchspiel einzubauen im See, das eben mit diesem Vexierspiel von Farben spielt. Je nach welche Brille man sich aufsetzt, kann man dann dieser Geschichte des Drachensees und seiner Sagen nachtauchen.
Ja, vielen Dank, Radek. Also nach dem Gespräch mit dir habe ich Riesenlust bekommen, in dieses Schwimmbad schwimmen zu gehen.
Viel Spaß beim Planschen, Schwimmen, Tauchen.
Tauchen, danke.
Und relaxen.